Hallo und herzlich willkommen zum Alles wird gut Podcast. Bevor wir beginnen, möchten wir einige wichtige Hinweise mit euch teilen.
Dieser Podcast behandelt sensible Themen wie Selbstverletzung, Suizid und andere psychische Krankheiten. Natürlich versuchen wir grundlegend eine positive Stimmung zu wahren. Doch wenn ihr euch nicht in der Lage fühlt, euch heute mit diesen Themen zu befassen, hört bitte nicht alleine oder schaltet ab, wenn es euch zu schlecht geht. Zum Schutz unserer Identität verwenden wir Pseudonyme und nennen keine echten Namen von beteiligten Personen. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Erfahrungen, doch wir sind keine Psychologinnen oder Therapeutinnen.
Wenn euch die Themen sehr stark belasten oder triggern, zögert bitte nicht, euch professionelle Hilfe zu suchen. Erste Anlaufstellen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Eure psychische Gesundheit ist sehr wichtig und es gibt Menschen, die euch unterstützen können.
Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Passt gut auf euch auf.
Und jetzt, weil wenn du ja von Winter sprichst, ist es ja auch wirklich Winter mit Schnee.
Alles wird gut.
Schnee haben wir.
Dein Mental Health Podcast, um dich beim Hören gesehen zu fühlen.
Ja, bin ich auch sehr dankbar für.
Also mit Victoria und Lara.
Nicht so wahnsinnig gerne draußen bin, weil es einfach nass ist, aber Schnee haben wir noch auf dem Boden zumindest. Ja.
Immerhin was, mit Eis jetzt noch.
Genau, mit ein bisschen Eis dazu. Genau. Nee, ansonsten bin ich einfach sehr müde, sehr anstrengende Woche gehabt. Und das ist auch okay. Man muss ja auch für das arbeiten, was man sich erträumt oder so, denke ich mal. Ja, aber ich freue mich richtig doll auf das Thema, über das wir heute reden, weil das begleitet mich wirklich literally mein ganzes Leben. Wir haben in Folge 7 schon mal so ein bisschen das angeteasert. Heute geht es um ganz extreme Emotionen. Und in Folge 7 haben wir ja über Hochsensibilität gesprochen. Und oft geht das miteinander einher, dass man eben sehr sensibel, sehr empathisch ist und auch ein inneres Gefühlsleben hat, was sehr viel intensiver erlebt wird. Aber das ist sehr individuell, sehr unterschiedlich. Heute geht es dementsprechend weniger um dieses sensorische Wahrnehmen, worüber wir in Hochsensibilität gesprochen haben, dass alles viel lauter ist und dass das Gehirn überlastet ist mit den vielen Eindrücken, sondern heute befassen wir uns rein mit den Emotionen. Hast du dazu Gedanken, die du jetzt teilen möchtest, bevor ich eintauche in eine wunderschöne psychologische Definition?
Was sind meine Gedanken dazu? Ich frage mich gerade ein bisschen, ob ich das bin, aber wahrscheinlich wird es so wie die Hochsensibilitätsfolge, dass ich am Ende meinen Aha-Effekt habe.
Oh, das wäre schön, ja.
Genau, ich bin total gespannt, was du jetzt erstmal als Definition erzählen wirst und was ich dann dazu beitragen könnte. Also, fang gern an.
Okay, dann fangen wir mal an. Ihr kennt's, mit Victoria-Folgen haben wir immer ganz viel psychologische Definitionen und Überblicke und Zahlen. Zahlen gibt es heute weniger, aber dafür ein paar verschiedene Definitionen, weil Emotion gar nicht so einfach zu greifen ist, wie man sich das immer denkt. Eine negative Emotion wie Wut kann sich durchaus positiv anfühlen für den, der sich damit Luft verschafft. Umgekehrt kann eine positive Emotion wie Verliebtheit zur Besessenheit werden und sogar Beziehungen zerstören. Lachen ist positiv, Auslachen negativ. Freude ist positiv, Schadenfreude negativ. Wer gern spielt, fühlt sich gut, wer aber spielsüchtig ist und im Casino seine Familie ruiniert, fühlt sich bald nur noch schlecht. Das ist ein Zitat aus dem Ratgeber Emotion, findet ihr dann unten in den Quellen. Emotionen sind sehr viel komplexer, als wir denken. Das steht mal fest. Aber was ist eigentlich eine Emotion? Auch wenn wir alle mit dem Begriff umgehen können und ihn oft mit Gefühl auf eine Ebene setzen, ist sich die Wissenschaft, im Speziellen die Psychologie, da gar nicht so einig. Ganz grob zusammengefasst könnte man es so formulieren. Emotionen sind komplexe Reaktionen, die Körper, Verhalten und subjektives inneres Erleben beeinflussen. Sie zeigen sich durch physiologische Veränderungen, zum Beispiel einen erhöhten Herzschlag oder Schwitzen, Ausdrucksverhalten wie Mimik, Gestik oder Stimme und innere Gefühle, die nur von den betroffenen Personen wahrgenommen werden können. Man kann Emotionen nicht immer eindeutig aus körperlichen oder sichtbaren Reaktionen ableiten, da Menschen ihre Gefühle regulieren und auch verstecken können. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Motivation, da sie zielgerichtetes Verhalten lenken und Bedürfnisse begleiten. Forscher unterscheiden oft zwischen Basisemotionen wie Trauer, Freude, Furcht, Ekel und Überraschung und komplexen Emotionen, die sich aus diesen dann zusammensetzen. Welche Emotion genau zu welcher Kategorie gehört, bleibt umstritten. Auch ein sehr spannender Aspekt ist der, dass es bei Emotionen um Emotion geht, also darum, dass etwas in Bewegung gesetzt werden will, beziehungsweise auch dazu dient, etwas in Bewegung zu setzen. Oft habe ich während meines Studiums Medien- und Wirtschaftspsychologie auch gehört, dass Emotionen etwas sehr Kurzweiliges, wenig Beeinflussbares und Intensives ist, während ein Gefühl dagegen etwas ist, was erzeugt werden und wesentlich länger anhalten kann als eine Emotion. Worüber wir uns auch alle einig sein können, ist, dass Emotionen etwas sehr Individuelles sind und von jedem Menschen ganz anders erlebt werden. Wir haben auch alle schon mal von Menschen gehört, die aufgrund einer Erkrankung im Spektrum der Soziopathie oder Psychopathie nicht in der Lage sind zu fühlen. Zumindest sagt man das allgemein so. Meist hört man von jenen Individuen durch True Crime Podcasts oder in Spielfilmen. Forscher haben jetzt einen etwas moderneren Blickwinkel eingenommen und unter dem Begriff Alexithymie fasst man nun eine Art Krankheitsbild zusammen, das, und ich zitiere, die Unfähigkeit eines Menschen meint, die eigenen Emotionen zu erkennen und zu beschreiben. Menschen mit Alexithymie haben die Tendenz, ihre Gefühle als rein körperliche Vorgänge wahrzunehmen. So wird emotionale Anspannung etwa als rein körperliches Unwohlsein oder Schmerz registriert. Zitat Ende. Zusätzlich ein starker Mangel an Empathie erschafft dann wahrscheinlich eine Art Mensch, wie wir ihn uns als Soziopathen vorstellen. Von einem Extrem geht es dann ins nächste. Bei einer bipolaren Störung erleben Menschen solch extreme Emotionen, dass sie ihr Leben maßgeblich beeinflussen. Dabei handelt es sich um eine psychische Erkrankung, die starke Stimmungsschwankungen verursacht. Betroffene durchleben Phasen extremer Hochstimmungen, in denen sie sich überschätzen, voller Energie sind und kaum Schlaf brauchen. Sie reden unaufhörlich, sprühen vor Ideen und können sogar wahnhaft wirken. Werden sie ausgebremst oder treten starke Konflikte, zu große Herausforderungen oder sonstige negative Ereignisse in ihrem Leben auf, kann ihre Euphorie in Gereiztheit, starke Traurigkeit oder depressive Phasen umschlagen. Wie immer wieder in diesem Podcast stoßen wir auf die Erkenntnis, dass wir uns alle auf einem Spektrum bewegen und der Begriff normal genauso erfunden wie die Sprache Elbisch ist. Es gibt an jedem Ende eines Spektrums eine Art Krankheitsbild. Weder kann es gut für das eigene Leben sein, wenn man von einem Wahn in den nächsten stürzt, noch wenn man überhaupt nichts fühlt. Wir bewegen uns heute irgendwo dazwischen. Wir wollen uns mal über sehr starke Emotionen austauschen, von denen ich in meinem Leben schon sehr viele erlebt habe und die mich sowohl in sehr schöne als auch in sehr unangenehme Situationen gebracht haben. Ich würde das ziemlich klar von einem Krankheitsbild abgrenzen. Und doch bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich ohne meinen Ehemann in eine Art Krankheit vielleicht abgerutscht wäre. Aber dazu später mehr. Liebe Lara, was sind denn deine Gedanken dazu?
Erstmal danke, dass du das so ausführlich erklärt hast. Und mein erster Gedanke war, während ich das schon gehört habe, dass ich dachte, krass, dass es Menschen gibt, die das nicht als Emotionen wahrnehmen oder das nicht beschreiben können, sondern das nur ausdrücken können, wie ihr Körper sich da anfühlt oder was ihr Körper für eine Reaktion zeigt, aber das nicht irgendwie als Emotion wahrnehmen. Also so habe ich das jetzt verstanden. Mhm. Und ich bin auch sehr gespannt, was du erzählst.
Ja.
Gesagt hast, vielleicht wärst du jetzt gerade woanders, wenn dein Mann nicht gewesen wäre.
Ja, wahrscheinlich.
Deswegen bin ich da auch sehr gespannt und überlege immer selber noch, wo ich bin.
Mhm.
Also, würde.
Du siehst dich schon auf dem Spektrum, auf jeden Fall, darauf musst du dich ja bewegen. Aber würdest du, also ich will jetzt nicht assumptious sein, aber da wird es schon eher Richtung mehr Emotionen als zu wenig tendieren, oder? Bist du ein emotionsloser Mensch?
Nee. Aber ich versuche es immer nicht so nach außen zu zeigen. Ich glaube, damit hadere ich gerade noch. Wir hatten das ja auch in der Trauerfolge, wo ich ja so meinte, ja, ich drücke das alles so weg. Und das versuche ich auch meistens im Alltag eigentlich. Und deswegen muss ich da jetzt nochmal drüber nachdenken. Und wenn wir dann ins Gespräch kommen, wird mir bestimmt auch einiges wieder klarer werden.
Ja.
Deswegen erstmal die Frage an dich, was sind denn deine Gedanken eigentlich dazu, als du das ausgearbeitet hast, als du es jetzt nochmal erzählt hast?
Also was mich immer wieder, wann immer ich mich damit befasse, total aus der Bahn wirft, ist dieser Fakt, dass es Menschen gibt, die keine Emotionen fühlen oder denen das sehr, sehr schwer fällt, sich in andere reinzuversetzen. Soweit ich weiß, ist die Forschung an dem Punkt, dass man weiß, dass Soziopathen, also dass schon jeder Mensch Emotionen fühlt, die aber eben, wie in diesem Teil des Textes beschrieben, das nicht als Emotion wahrnehmen, sondern nur als eine körperliche Äußerung. Also wenn die dann Angst haben, dann können die halt nicht sagen, dass sie Angst haben, sondern sie fühlen halt einen erhöhten Herzschlag und vielleicht ein Kribbeln in den Fingern oder sowas. Ich kann mir das nie vorstellen, also was das für ein Leben ist, was das für ein Leben sein muss und dazu noch diese Unfähigkeit, sich in andere Menschen reinzuversetzen, stelle ich mir extrem herausfordernd vor, weil wir sind ja alle ständig in Konflikten. Das passiert einfach, wenn unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen. Und für mich als sehr empathischer Mensch ist es oft relativ leicht nachzuvollziehen, warum gerade jemand sauer ist. Mein einziges Problem ist, dass ich es oft auf mich beziehe, was natürlich Schwachsinn ist, weil nie jeder ist konstant auf mich sauer, sondern hat ganz eigene Beweggründe. Das ist was ich kognitiv begreifen muss. Aber emotional kann ich nachvollziehen, du bist wütend oder du bist sehr traurig. Kann das erkennen und einordnen. Und immer, wenn ich mich dann mit Emotionen befasse und auf dieses ganze Spektrum der Soziopathie stoße dabei, was muss das für ein krasses Leben sein? Ich kann es mir nie vorstellen.
Vielleicht ist es auch einfacher.
Ja, manchmal, ich frage mich das. Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, privat, über diese Podcast-Folge. Ihr wisst, mein Lieblingspodcast ist Podcast Stimme im Kopf. Und die haben mal mit jemandem gesprochen, der eine dissoziale Persönlichkeitsstörung hat. Eine Persönlichkeitsstörung, die sich im Spektrum der Soziopathie bewegt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dieser Mensch hat geteilt in diesem Interview, dass er seit über 10 Jahren keine Scham mehr empfunden hat. Und ich habe das gehört, ich musste wirklich diesen Podcast pausieren, weil ich war so geschockt von dieser Nachricht, dass ein Mensch da draußen rumläuft, der sich seit 10 Jahren nicht mehr geschämt hat. Wow. Ich habe mich heute alleine wahrscheinlich 5-mal geschämt.
Ja. Deswegen ist die Frage, ist es dann einfacher? Aber oder die Person wird ja andere Sachen haben, wo sie vielleicht drüber nachdenkt.
Also was er halt geteilt hat, ist, dass er viel Probleme hat einzuordnen, warum Menschen jetzt schlechte Laune haben oder so, weil er sucht das andere Extrem von mir ja nie das Problem bei sich. Weil warum sollte irgendjemand ein Problem mit ihm haben? Er hat ja nichts gemacht. So, seine Einstellung wäre meine Einstellung ist, jeder hat ein Problem mit mir, ich existiere.
Ja, ja, genau, der hat jetzt böse geguckt, Leben, ja. Bestimmt wegen mir, weil ich da lang gelaufen bin. Das habe ich getan.
Genau,
willkommen ja, aber jetzt,
in unserem Kopf.
Wo du das nochmal erklärt hast, auch mit der Empathie, weil für mich ist dieses, du bist so dramatisch in dem, was ich zeige an Emotionen. Aber natürlich, klar, ist auch, indem man Empathie fühlt. Und da bin ich genauso wie du, wenn irgendjemand das sagt oder mich böse anguckt oder in einem Ton spricht, der nicht so ist wie sonst, denke ich mir, oh Gott, was habe ich getan? Warum ist die Person jetzt so zu mir? das finde ich auch einen sehr hilfreichen Tipp, dass man, das mache ich dann immer, ich analysiere immer, okay, warum könnte diese Person jetzt wütend sein oder warum hat die das geschrieben, warum war die jetzt gerade zu mir so und so, dann versuche ich das immer zu rechtfertigen, ja, vielleicht heute was passiert im Privatleben oder das kann schon anstrengend sein, wenn man dann immer sich über alles und jeden Gedanken macht.
Ja.
Oder auch beim Autofahren, wenn mich da jemand, das konnte ich, kann ich jetzt inzwischen gut abgrenzen, aber bevor ich bei der Therapie war, wenn mich beim Autofahren jemand angehupt hat oder Lichthupe gegeben hat oder sonst irgendwas, es hat mir den ganzen Tag versaut.
Ja.
Weil ich dachte, oh Gott, die Person denkt jetzt, ich kann nicht Autofahren und da habe ich das gemacht und dann ist das passiert und ja, weiß ich nicht, die hupen, weil man irgendwie, wenn grün ist, nicht sofort losfährt, sondern erstmal noch einen Gang einlegen muss und anrollt langsam. Und das hat dann immer den ganzen Tag versaut. Davon kann ich mich inzwischen gut abgrenzen. Aber das kommt mir jetzt, wenn wir drüber reden, dass es wahrscheinlich auch zu dramatisch ist.
Das ist eine leichte Überreaktion.
Und ganz leicht.
Ja, ganz, ganz leicht. Ey, wirklich, wenn mich jemand anhubt, das Nervenzusammenbruchpotenzial. Ich fühle das hundertprozentig. Das vor allen Dingen in Deutschland. Also hier in Schweden wird es mich nie so bocken, weil das ist dann wahrscheinlich das erste Auto, was seit einer halben Stunde überhaupt nah an meinem Auto ist. Wenn der der Meinung ist, dann fahre ich halt kurz rechts ran, dann fahr vorbei. Aber in Deutschland, ich weiß noch, Lara, es war mein erster Tag mit Führerschein. Und ich bin direkt mit dem Auto in die Schule gefahren, weil bevor ich diesen Führerschein hatte, musste ich morgens um 5.20 Uhr, war es glaube ich, mit dem Bus losfahren, um irgendwann gegen um 8 in Dresden an der Schule zu sein. Und als ich dann meinen Führerschein hatte, war das halt eine Fahrzeit von 30 Minuten, glaube ich. Und das heißt, ich habe natürlich sofort, weil alle auch gesagt haben, du musst fahren, du entwickelst sonst Angst und so, stimme ich auch zu. Ich bin froh, dass ich gefahren bin, aber trotzdem, ich bin Autobahn gefahren, war alles gut, LKWs haben mich überholt, whatever. War mein erster Tag, habe mich nie bocken lassen, aber dann war ich in der Dresdner Innenstadt und musste abbiegen. Und war mir nicht ganz sicher, wo genau, und bin halt sehr langsam gefahren. Hm. Und da hat mich einer angehupt. Und der ist auch mit mir zusammen dann in die Straße abgebogen, die ich abbiegen musste. Und
das ist das Schlimmste, ja.
Ich bin natürlich schneller gefahren, weil es mir unfassbar unangenehm war, dass ich ihm anscheinend zu langsam war. Und ich wurde geblitzt.
Oh nein.
Mein erster Tag. Und das Beste war, es war ein fest installierter Blitzer, der eine Strecke von 30 Metern blitzt, weil dort halt ein Kindergarten oder sowas ist. Und ich dachte so, oh mein Gott. Ich war völlig fertig. Ich war völlig durchgeschwitzt. Ich glaube, ich habe sogar geheult. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich hätte auch gedacht, okay, du musst den Führerschein wieder abgeben.
Ja, genau. Erster Tag.
Du bist nicht imstande, Auto zu fahren.
Nee, also ich war zum Glück, ich glaube, ich war 7 km/h drüber oder so. Es war eine 30er-Zone, ich bin da jetzt zum Glück nie mit 50 durchgeballert, aber das hat mich sehr mitgenommen. Also ich denke, an solchen Situationen, also wenn ihr jetzt zuhört, analysiert gerne mal, wie reagiert ihr so beim Autofahren. Und da redet, also selbst Wut kann ja eine Form von Überreaktion sein, wenn man extrem wütend wird, wenn man Auto fährt und dann Anfänger anhupt zum Beispiel. ist auch eine Überreaktion, aber ja, also ich persönlich habe halt nur Erfahrung mit diesem sehr in sich gekehrten, in mir drin extrem reagieren. Und das dann, wenn ich es nach außen trage, dann meistens durch Weinen, wenn es eine negative Reaktion ist.
Das kann ja auch, man muss ja nicht unbedingt Auto fahren. Das geht mir eigentlich überall so, wenn ich einkaufen bin oder so, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Da braucht nur jemand mich komisch angucken oder mich anrempeln oder wenn man einen Einkaufswagen im Gang hat und die Person muss die dann zur Seite fahren, weil man davor den geparkt hat, wo die Person was aus dem Regal holen möchte. Da beschäftigt mich das auch noch so 5 Minuten, dass ich denke, oh Gott, was muss die denn jetzt denken? Ich habe den Wagen da vorgestellt oder die hat meinen Wagen einfach weggeschoben oder er.
Ja, okay. Oh nein. Ja. Ja, das ist schon. So war ich früher auch. Ich verstehe das. Ich verstehe diese Gedanken.
Ja, es wird auch schon besser. Also ich arbeite an mir. Zum Beispiel beim Autofahren, wenn mich da jemand anhupt, ist mir doch egal. Ich fahre so, wie es für mich sicher ist. Und klar, ich fahre jetzt nicht auf einer 100er Strecke 30. Ja. Aber das kann ich auch schon ganz gut abgrenzen. Ja, aber es gibt immer noch oft so eine Situation.
Verstehe ich.
Ich mir auch denke, okay, geht das anderen Menschen jetzt auch so oder prallt es einfach an dir ab?
Ich glaube, an den meisten prallt es ab. Ich glaube, die meisten Menschen bewegen sich auf einem Emotionsspektrum in der Mitte von diesen beiden Extremen, von denen wir gesprochen haben. Und viele sind halt krass mit ihrer eigenen Welt beschäftigt. Und ich vermute, nahezu genauso viele, wenn nicht sogar mehr, bewegen sich in den extremeren Bereichen des Spektrums.
Ja. Halt, ich würde das quasi also auch nochmal abgrenzen, glaube ich, für verschiedene Emotionen. Weil zum Beispiel bei mir ist dieses Scham, dann Traurigkeit oder auch, ich weiß nicht, wie man es erklären soll, aber auch Empathie oder wegen meinen Tieren. Also da bin ich auch mal ganz extrem. Die brauchen nur einmal falsch gucken oder für 3 Meter kurz humpeln, weil sie auf den Stein getreten sind und es ist schon wieder Weltuntergang für mich. Ich weiß aber nicht, ob das Empathie ist oder noch was Fürsorge oder so. Deswegen würde ich das, glaube ich, nochmal auch unterteilen, die Emotionen, die man da fühlt. Ist nur gerade so mein Gedanke dazu, ob man das auch unterteilen kann oder dass ich das, glaube ich, für mich machen würde.
Ja, also das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so im Detail recherchiert. Ich glaube, das ist auch extrem schwer zu erforschen, wirklich im wissenschaftlichen Sinne. Ich glaube, es geht darum, dass sehr empathische Menschen nehmen halt die Emotionen anderer Menschen oder Tiere sehr extrem wahr. Und wenn man sehr stark emotional reagiert, auf wen oder was auch immer, dann ist das eben diese starke emotionale Reaktion unabhängig von der Fähigkeit zur Empathie. Weil wir alle haben ja auch schon vom cholerischen Chef gehört, der dann völlig ausrastet und einen totalen Wutausfall hat. Das ist kein krass empathischer Mensch. Der ist aber auf dem Spektrum trotzdem näher am Bereich Bipolar als am Bereich Soziopath. Weil oft ist es so, dass diese Menschen, die ganz, ganz wenig Emotionen fühlen und auch ihr Gegenüber ganz schlecht wahrnehmen können, dass die sich sehr stark anpassen und dann eben entsprechend, vermute ich jetzt einfach mal, weniger solche krassen Emotionsausbrüche haben oder die nehmen sie nicht als solche wahr. Ganz schwer einzuordnen. Also ich glaube, Emotionen sollte ein eigenes Fach in Psychologie sein. Da kann man drüber philosophieren. Das ist Wahnsinn.
Und würdest du sagen, dass es irgendwie einen Tipp gibt oder irgendwas, wo du sagst, ja, ich habe es gelernt zu regulieren oder eher positive Emotionen bewusster wahrzunehmen und dafür aber mich von negativen nicht so doll beeinflussen zu lassen? Weil wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich so, okay, negative Emotionen bin ich dabei. Positive Emotionen gibt es auch, aber die haben nicht so einen krassen Einfluss. Oder ich versuche mir dann immer bewusst zu sagen, guck mal, in dem Moment warst du glücklich gewesen und diese Momente wirklich bewusst aufzunehmen, weil ich da was Gutes gefühlt habe. Aber ja, bei negativen sage ich mal her damit.
Ja, das verstehe ich. Das ist, das liegt in der Kindheit verborgen, der Ursprung davon. Da musste ich auch ganz viel hingucken. Ich habe es ja schon öfter mal angeteasert. Das ist einfach ist sehr harte Arbeit, aber es lohnt sich. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ja in dem Text gesagt, dass ich wahrscheinlich auch jetzt nie hier wäre, wo ich bin, wenn ich meinen Mann nie hätte. Mein Mann hilft mir halt extrem, mit meinen Emotionen klarzukommen. Und der war auch der erste Mensch in meinem Leben, der mich mit meinen Emotionen so genommen hat, wie ich bin. Das war für mich am Anfang sehr schwer einzuordnen. Der war der erste, der mir nicht gesagt hat, hör auf zu weinen, sondern der mich einfach in den Arm genommen hat und bei mir war, bis ich aufgehört habe zu weinen, wenn ich das Gefühl hatte, es reicht. Und ich habe also in unserer letzten Folge oder unserer letzten beiden Special-Folgen, da ging es ja um Selbstverletzung, das deutet ja schon auf eine sehr extreme innere Gefühlswelt hin, dass man zu solchen Mitteln greift, um eben diese extreme innere Gefühlswelt regulieren zu können in dieser Form. Mhm. Und das war bei mir eben ganz, ganz lange eine Möglichkeit, das zu regulieren. Und für mich war das ganz, ganz schlimm in meiner Jugend und auch in meiner, als junge Erwachsene, also so mit Anfang 20, dass mir immer wieder Menschen gesagt haben, ich wäre so dramatisch, egal ob es jetzt darum geht, dass ich mich über irgendwas extrem gefreut habe, mhm, oder dass mich irgendwas extrem mitgenommen hat. Ich habe eine Freundin, die kann mit diesen extremen Emotionen von mir wirklich gar nie umgehen. Und gerade wenn ich mich über irgendwas aufrege, dann rege ich mich darüber auf, weil es mich wirklich richtig aufregt. Und werde aber nie laut oder so, sondern ich kann da halt in einem Wahnsinnswortschwall drüber philosophieren, warum das jetzt schlimm ist und wie mich das mitnimmt und wie scheiße das ist. Und das ist für die ganz schwer zu ertragen. Und sie hat mir dann öfter in meinem Leben gesagt, du regst dich immer so schlimm auf und du bist so dramatisch und das ist immer so viel bei dir alles.
Okay.
Und früher hat mich das extrem verletzt und mhm, heute denke ich mir so, ja, es ist halt aber auch so.
Man ich muss bin es ja auch mal halt auslassen. So. Genau.
Ja.
Also, du bist so und das muss doch auch raus. Und dann kann man da doch auch zuhören.
Ja, voll. Ich glaube, was sie eigentlich sagen wollte, war, du bist mir gerade zu viel und ich mhm, kann damit gerade nie dealen, wie du redest und ja, worüber du redest. Und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Leute, lernt zu kommunizieren. Dann ja, verletzt man weniger Menschen. Ja, und das hat sich alles so zusammengestapelt. Also dieses gewertet werden im Freundeskreis, die absolut nicht vorhandene Fähigkeit, meine Emotionen auf eine gesunde Art und Weise zu regulieren, mhm, sondern da zu Selbstverletzung zu greifen. Die maximale Überforderung, konstante Überforderung durch diese Hochsensibilität, dass einfach alles so viel intensiver in meinem Kopf passiert ist, als es für andere Menschen passiert. Das hat mich im Grunde dazu gezwungen, was zu verändern. Und das zum einen habe ich das eben mit der Therapie gemacht, als ich da 13, 14 war und mir selber eine Therapeutin gesucht habe, um erstmal das akuteste Problem anzugehen, das die Selbstverletzung war. Und dann im Laufe der Jahre darauf habe ich eben mich sehr, sehr viel mit Philosophie und Psychologie befasst und habe dann auch ein paar Jahre mit einem Coach zusammengearbeitet, mit dem ich zusammen Videos erstellt habe, also für ihn. Mhm. Das waren aber Lehrvideos. Also ich habe praktisch seine Lehren gratis ja, mitbekommen beim ja, Videoschneiden. War richtig gut. Und da habe ich wahnsinnig viel über gewaltfreie Kommunikation gehört, über ja auch Emotionsregulation und ganz simple Coaching-Methoden, sowas wie Eat the Frog, dass man eben immer zuerst mit dem Beschissenen anfängt und immer zuerst das Beschissene erledigt, bevor man mhm, dann was macht, was eben Spaß macht, damit man es einfach weg hat. Prinzipiell zeitliche Organisation und all so ein Bums habe ich überall mal Einblick erhalten. Und dann nach und nach, Stück für Stück, mit ganz vielen Gesprächen und eben auch der Arbeit mit dem inneren Kind, mit Stefanie Stahl, ich kann es nur immer wieder empfehlen, ja, bin ich jetzt so langsam an dem Punkt, wo ich dieses du bist viel zu dramatisch umwandeln kann in ein ich bin extrem leidenschaftlich, mhm, wo ich im Grunde mich selbst, weil ich habe keine Lust mehr in irgendein Raster mich pressen zu lassen, wo ich mich selbst aus dem Raster rausgenommen habe, dass ich irgendeinem Krankheitsbild entsprechen würde, hinzu, ich bin einfach ein sehr, sehr leidenschaftlicher Mensch.
Ja.
Weil ich aber eben auch unter dieser Leidenschaft nicht mehr leide. Lol, no pun intended. ich habe dazu auch noch mal einen kurzen Satz, den ich mit rausgeben kann. Ob zu viele Emotionen einem Krankheitsbild entsprechen oder nicht, Das muss in der Regel der behandelnde Therapeut oder die behandelnde Therapeutin entscheiden. Dabei spielt der Leidensdruck der Person die Hauptrolle. Also wie stark beeinflusst das extreme Gefühlsleben, das Alltagsleben der Person? Und ich glaube, was ich versuche zu sagen ist, wenn ich meinen Mann nicht gehabt hätte und mich mit all diesen Zahlen, also Steuern, Jobs, meiner Hochsensibilität, meinen Konflikten in meiner Familie, meiner Kindheit, wenn ich mich all dem alleine hätte stellen müssen oder noch besser mit einem toxischen Partner, dann glaube ich, wäre ich in einem Krankheitsbild drin. Mhm. Dann könnte ich mich nicht leidenschaftlich nennen, sondern krank. Aber dadurch, dass ich da zum Glück Hilfe hatte und dann auch von anderen Freunden Hilfe in anderer Form noch kam, bin ich ganz dankbar, dass diese extremen Emotionen zu was anderem werden können, was nicht bedeutet, dass man es nicht auch alleine schaffen kann. Ich glaube, man kann das auch alleine oder mit Hilfe von Freunden schaffen. Man braucht nicht den perfekten Partner oder die perfekte Partnerin dafür, um das zu schaffen. Für meinen speziellen Weg war das ja nur sehr hilfreich. Das war ein langer Monolog. Danke fürs Zuhören, Lara.
Aber es war super interessant.
Ja, okay. Ich wusste nicht mehr, wo ich aufhören sollte, ohne dass es den Sinn rausnimmt.
Ne, ich fand es super interessant.
Schön. Und
allein, dass du es für mich gesagt hast, reicht.
Okay, das freut mich. Wie denkst du denn, wie ist es bei dir, wie hat sich das bei dir im Leben entwickelt? Ist dir gerade ein Licht aufgegangen oder?
Ich habe tatsächlich überlegt, also ich habe es geschafft durch die Therapie, dass ich, es hatte mal jemand zu mir gesagt, dass ich Unrat vorbeischwimmen lasse. Unrat im Sinne von, wenn mich irgendjemand beim Einkaufen blöd anguckt oder anhubt im Auto oder so.
Das ist richtig geil.
Das ist ja Unrat, dass ich den einfach auf ein Blatt packe und an mir vorbeischwimmen lasse im Fluss.
Wow.
Und dieses Bild muss ich mir ganz oft sagen, aber ich habe es schon gut verinnerlicht und ich fand es damals auch so einen wirklich hilfreichen Tipp einfach, Unrat vorbeischwimmen lassen, weil ich bin ja gerade in der Situation und ich muss mir jetzt nicht meinen Tag versauen lassen, nur weil mich jemand mal blöd angeguckt hat.
Ja.
Oder auch im Berufsleben, wenn man da mal eine E-Mail bekommt von jemandem, die irgendwie einen schärferen Ton hat, dann sage ich mir auch immer, wir sind alle in unseren Rollen auf der Arbeit. Wir haben nichts privat miteinander zu tun und die Person ist jetzt vielleicht gerade unfreundlich zu mir, weil sie in ihrer Rolle ist oder er und ich in meiner Rolle und es gerade nicht so funktioniert. Und da lasse ich mir aber auch nicht den Tag von versauen. Und das war für mich so in den letzten Jahren diese Erkenntnis, nicht von diesen kleinen äußeren Umständen immer zu doll emotional zu reagieren. Also gerade sowas, wenn man angehupt wird oder so, war für mich der Tag vorbei. Jetzt sind schon Sachen, die größeren Einfluss haben. Das hatten wir auch in der Selbstverletzungsfolge, ne, dass ich kann, diese Emotionen sind einfach einmal zu viel und dann kann ich sie nicht so gut regulieren. Nicht so gut, ist auch untertrieben. Aber ich hoffe, man versteht, was ich sagen will.
Ja, definitiv.
Und das sind dann auch immer eher meine inneren Konflikte. Und aber so vieles, was von außen kommt, da bin oder war ich eigentlich immer überdramatisch. Das kann ich schon ganz gut regulieren, würde ich sagen. Und es ist für mich gerade auch diese Erkenntnis, die mir gekommen ist, ich lasse Unrat weiterhin an mir vorbeischwimmen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich liebe dieses Bild. Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Also ihr könnt es gerne auch mal probieren, wenn ihr jetzt gerade zuhört, dass wenn irgendeine Situation ist, wo ihr jetzt sagt, oh Gott, jetzt hat mir aber die Person den Tag versaut, überlegt nochmal halt, kann jetzt mein ganzer Tag dadurch versaut sein, weil das und das passiert ist? Oder kann ich es auch einfach an mir vorbeischwimmen lassen, weil es jetzt gerade keinen großen Einfluss auf mein Leben hat? Ne, man kann natürlich nicht alles an sich vorbeiziehen lassen, aber so ein paar Sachen sollte man schon an sich vorbeiziehen lassen, dass man nicht da so doll beeinflusst wird dann davon.
Es ist ein total toller Tipp, weil es ist ja auch einfach ein Fakt, dass ihr 90% dieser Person nie wieder seht.
Genau.
Also who the fuck cares?
Genau, man sieht die ja auch nie wieder und selbst wenn man jetzt irgendwie im Arbeitsleben oder so, das war für mich früher auch immer total schlimm, oh Gott, jetzt hat die mir eine böse E-Mail geschrieben. Ja, dann bin ich so nach dem Motto immer, töte sie einfach mit Freundlichkeit.
Ja,
das,
genau.
Funktioniert super. Also ja. Wirklich. Schon allein deswegen komme ich besser durch den Tag und bin nicht mehr so angespannt.
Ja.
Sofern das geht. Sofern niemand jetzt die Folge hört, in der wir über Selbstverletzung reden.
Ja, aber es gibt ja immer Phasen. Es gibt immer Hochs und Tiefs. Also ich hatte auch Phasen, wo ich im Rewe, da waren wir erst vor kurzem zusammen, wo ich regelmäßig meine Panikattacken hatte. Und ich hatte Zeiten, wo ich so durchgetanzt bin mit meiner Musik, alle Leute angelächelt, meinen Wagen zur Seite genommen, wenn jemand vorbei wollte. Entschuldigung, sorry. Und bin daraus glücklichste Person auf der ganzen Erde. Und eine Woche später könnte ich da durchgehen und habe das Gefühl, jeder einzelne Mensch in diesem Laden versucht, mich zu töten.
Ja.
Also jetzt nicht verfolgungswahnmäßig, sondern einfach alle sind angepisst von meiner Existenz und ich bin falsch. Einfach meine pure Existenz gerade hier ist falsch. Und das ist furchtbar. Und ja, wir sind alle auf Hochs und Tiefs unterwegs und unsere Höhen und Tiefen sind anscheinend etwas höher und tiefer als bei anderen.
Manchmal,
das ist okay.
Nervt das auch. Und ich überlege jetzt gerade auch, ob das auch zum Thema gehört. Aber wenn man irgendwie eine Präsentation halten muss oder vor einer größeren Gruppe von Menschen sprechen muss, was ich manchmal auf der Arbeit auch machen muss. Ich möchte nicht aufgeregt sein, weil ich mir denke, die kommen zu uns, die wollen was von uns. Ich kann auch vor der Gruppe sprechen. Also ich kann da auch erzählen, was ich will. Das ist quasi egal, die sind ja da, weil sie zu uns wollen. Und dann denke ich immer, ich fühle jetzt gerade zu viel, weil mein ganzer Körper, es fängt alles an zu kribbeln. Ich kann kaum sprechen. Ich merke so, oh Gott, wir gehen hier gleich in einen kompletten Shutdown. Ich denke, warum? Mein Kopf sagt, wir sind nicht aufgeregt, aber mein Körper sagt, ey, komm, wir sind jetzt aber mal aufgeregt. Aber ich weiß nicht, ob das auch dazugehört, ob man sich zum Beispiel bei diesem Thema, wenn man einfach zu viel fühlt, dass man das in seinem Kopf alles erfindet oder in seinem Kopf, man denkt das ja auch. Oder ob es auch oft, oder in solchen Situationen ist es bei mir immer eine körperliche Reaktion. Oder wenn ich merke, ich gehe mit Menschen in Konflikt. Ich kann keine Streitgespräche mit Menschen führen, weil mein Körper mich rausnimmt. Ich kann das nicht.
Ja.
Das geht nur auf Distanz oder, also nicht mehr das geht. Das ist alles vorbei. Und dann denke ich mir, es ist manchmal zu viel, aber ich will es eigentlich auch gerade nicht in der Situation.
Ja, ich verstehe zu 100%, was du meinst. Und das ist eben genau dieser extrem tricky Part of Emotions. Emotionen passieren, da haben wir haben 50-50 Einfluss darauf. Das ist so ein bisschen das Komplexe daran. Also das, was ich in meinem Studium gelernt habe im Bereich Grundlagenpsychologie, war, dass Gefühle etwas sind, was wir beeinflussen können. So, ich kann mich, nehmen wir einfach mal wohlfühlen. Ich kann mich wohlfühlen und ich kann mich, je nachdem, wie gut ich meine Emotionen unter Kontrolle habe, in ein Gefühl von Wohlfühlen versetzen. Und dieses Wohlfühlen hält dann in der Regel auch relativ lange an. Eine Emotion passiert aber einfach. Und wenn du kognitiv zwar denkst, ich kann das, deine emotionale Reaktion von deinem Körper aber ist, wir können das nicht und wir haben gerade Angst, dann ist erstmal so dieser erste Gedanke, den man hat, naja, dann kann ich halt da jetzt nichts mitmachen, weil wenn eine Emotion einfach eine Reaktion ist, was soll ich denn da machen?
Mhm.
Aber wir können ja lernen und wir können trainieren und wir können unserem Körper und unserem Kopf neue Dinge beibringen, neue Verhaltensmuster.
Ja.
Und das ist extrem langwierig und dauert sehr, sehr lange und sieht für jede Person komplett individuell aus. Bei mir kann ein gutes Zitat auf Pinterest reichen, dass ich eine komplette Angst einfach ablege. Andere brauchen für andere Themen 5 Jahre Therapie. Ich bräuchte wahrscheinlich für meine Panikattacken, wenn ich zurück nach Deutschland müsste ich auch in Therapie. weil das hat mein Leben zum Schluss ganz schön extrem beeinflusst. Also das ist halt sehr schwierig. Also ja. Im Grunde ist es das Ziel von dieser ganzen Psychologie, von unserer Lebensaufgabe. Wir haben eine Dysfunktion in unserer Emotionsregulation aufgrund von Traumata in der Kindheit. Das ist erstmal so grundlegend Baseline, wo man hingucken sollte. Und das Ziel danach, nachdem man das festgestellt hat, nachdem man das akzeptiert hat und das akzeptiert hat, dass es ein Teil vom Leben ist jetzt, danach ist es das Ziel, die Emotionen zu meistern. Und ich hasse diesen Satz, weil ich fühle mich schon mein ganzes Leben so gebeutelt von meinen eigenen Emotionen, so wie du das auch beschreibst, so jemand guckt dich schief an, ja, und dann brichst du halt zusammen. Was soll ich denn da machen? Aber man kann was machen, genauso wie du das gelernt hast, mit der die Überreaktion beim Anhupen runter zu regulieren zu einer normalen Reaktion, die halt ist, ja, okay, dann hup halt.
Genau, ja. Dann mach
und halt. Und das könnten wir mit nahezu allen Emotionen lernen. Was ich aber gar nicht will, um ehrlich zu sein. Also Panikattacke ist eine Sache, aber so wie mir das Herz in der Brust hüpft und mein Kopf sich zu kreiseln anfängt und ich vor Glück explodieren könnte, wenn Schnee fällt. Ich will das überhaupt nicht regulieren. Ich will rausrennen und diese Freude fühlen und mich fühlen, als könnte ich fliegen. Ich liebe das. Und meine ganz persönliche Meinung, das ist wirklich jetzt nur meine Meinung, dazu habe ich keine wissenschaftliche Belege oder irgendwas, ist, dass wenn wir Emotionen auf diesem breiten Spektrum fühlen wollen, dass wir uns nie aussuchen können.
Ja.
Dass wir jetzt nur noch positive Emotionen sehr, sehr, sehr intensiv wahrnehmen. Ich glaube, also mir persönlich hilft das, das habe ich schon mal in einer anderen Folge geteilt, dass ich halt meine Crying Sessions habe, wo ich richtig extrem weine, aber das halt in einem kontrollierten, sicheren Umfeld rauslasse, diese extremen Emotionen und nicht mehr irgendwo im Auto nach dem Einkaufen, sondern zu Hause während eines Rituals, begleitet durch die richtige Musik und durch die richtige Stabilität in meinem Inneren. Und dann lasse ich diese extreme Emotion raus. Und dafür darf ich meine Leidenschaft behalten für alles, was schön ist. So, das ist so mein, wie ich das wahrnehme. Was ja, denkst du dazu?
Ich denke auch, dass man ja schon auch negative Sachen fühlen muss, um einfach zu wissen, was ist denn positiv, weil es wäre natürlich die Traumvorstellung, wenn man nichts Negatives mehr fühlt oder das so gut regulieren kann, dass es einen nicht mehr so doll beeinflusst. Aber dann verliert man, glaube ich, irgendwann den Bezug zu dem, was eigentlich positiv ist und einen gut fühlen lässt, weil man ja gar nicht mehr diese Vergleiche dann hat.
Mhm.
Das ist gerade mein Gedanke dazu. Und ich finde auch, dass man einfach diese Momente, in denen man glücklich ist, einfach die wirklich bewusst wahrnehmen sollte. Also das versuche ich auch immer. Es ist halt sehr traurig, aber wenn ich das so erzähle, ich habe gar nicht so viele Momente, aber weil ich sie einfach nicht so oft wahrnehme.
Mhm.
Es gibt ein paar, wo ich sage, okay, die hast du dir in deinem Kopf abgespeichert, merk dir, wie du dich in dem Moment gefühlt hast, wenn es dir auch wieder schlecht geht, also gerade auch mit meinem Pferd. Wenn die irgendwie mal einen Tag schlecht läuft, dann denke ich, oh Gott, nächsten Tag musst du einschläfern lassen. Nein, die ist einfach nur alt, die hat Arthrose, die darf auch mal einen schlechten Tag haben. Und aber ich konnte mich auch letztens, weil sie super gut gelaufen ist, raufsetzen, Sattel raufmachen und bin mit ihr durch den Wald galoppiert. Und da war ich einfach extrem glücklich. Und dann habe ich mir gesagt, als wir durch waren, du speicherst dir das jetzt in deinem System ab, dieses Gefühl, dass wenn mal wieder ein Tag ist, wo es schlecht ist, du dir sagen kannst, es gibt auch solche Tage. Und klar wird sie jetzt nicht am Leben erhalten, nur damit ich irgendwann mal wieder dieses Gefühl habe. Aber irgendwie, um diese Waage zu halten und halt auch zu sagen, wenn es ganz schlimm ist und ich sage, oh Gott, mein Leben ist so kacke und ich funktioniert hier alles nicht so, dass ich dann sage, hier, guck mal, du hast Momente, in denen alles gut ist und nur weil du jetzt gerade das fühlst, das ist ein kleiner Teil des Tages, erinnere dich daran, was du alles hast. Und das finde ich irgendwie wichtig, dass man sich das noch ein bisschen bewusst macht oder dass, wenn mal die Sonne hier rauskommt, habe ich mich auch, vor ein paar Tagen war die Sonne erst wieder da, habe ich mich auch mal 5 Minuten gesagt, okay, du gehst jetzt nicht nur mit dem Hund im Wald spazieren, du setzt dich auch mal ganz kurz hin und nimmst es bewusst auf, dass es da ist. Also das muss man einfach irgendwie ein bisschen auch sich dann zwingen. Wir haben ja schon mal gesagt, das ist sehr viel Disziplin, was erfordert wird von uns.
Ja, und, auf jeden Fall.
Genau, ich denke auf jeden Fall, dass man sowohl das Negative als auch das Positive fühlen muss und aber das Positive irgendwie noch mehr wahrnehmen muss als das Negative.
Ja, das ist das große Ziel in unserem Leben.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Bei mir war das so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich das Positive nicht verdiene und deswegen das Negative sehr stark eingeladen habe in mein Leben.
Mhm.
Und im Grunde mit dieser Heilarbeit mit dem inneren Kind das losging, dass ich angefangen habe zu sagen, ich verdiene es, glücklich zu sein, ich verdiene es, zu lieben und geliebt zu werden, ich verdiene es, mich wie ein Schnitzel über, keine Ahnung, eine Blaumeise an meinem Fenster zu freuen. Das war für mich ein großer Schritt Richtung Heilung.
Hm.
Glaubst du, das könnte bei dir in eine ähnliche Richtung gehen?
Ich weiß es gar nicht, weil ich weiß in meinem Kopf, dass ich es verdiene, glücklich zu sein, aber irgendwelche Synapsen in meinem Gehirn sind nicht richtig verzweigt, dass das irgendwie nicht ankommt. Oder dann halt immer diese negativen Sachen dann doch immer. Das ist halt ein großer Mix von allen Folgen über alle Sachen, die wir schon gesprochen haben, Kultur des Vergleichens und du bist, was du konsumierst und so. Das ist einfach bei mir so ein Riesenmix,
ja,
den ich nur Stück für Stück irgendwie bewältigt bekomme.
Ja, ist unsere Riesengruppentherapie hier.
Ja.
So ist das. Ja. Ja, ich weiß, was ich dir zum Geburtstag schenke.
Okay.
Ich schenke einfach all meinen Freunden, Bekannten, alle, die ich kenne, die mir was bedeuten. Das muss ich betonen. Schenke ich einfach Stefanies Stahl. Das Kind in dir muss Heimat finden. Dann redest du ein halbes Jahr nicht mehr mit mir. Aber danach wirst du wieder mit mir reden.
Ich werde trotzdem mit dir reden.
Oh, ich habe dieses Buch so gehasst. Nee, was ich mir wünsche, was ihr euch mitnehmt, was du dir auch mitnimmst aus der Folge, ist erstmal, dass jede Art von extrem gefühlter Emotion völlig okay ist und dass es was völlig Individuelles ist. Und dass jede und jeder von uns es verdient hat, glücklich zu sein und besonders die Hochgefühle von sehr extrem fühlenden Emotionen oder gefühlten Emotionen sollten wir noch mehr feiern, weil das haben wir einfach verdient. Wir sind nie auf der Erde, um den ganzen Tag zu heulen.
Und wir sollten sie, darf ich kurz einklinken, auch rauslassen und nicht unterdrücken, ja, und uns sagen, was würden die Personen jetzt da von uns denken, wenn ich vor Freude weine, weil ich, wie du gesagt hast, eine Kohlmeise sehe oder eine Blaumeise.
Ja.
Ja. Das finde ich auch noch wichtig. Lasst es raus. Scheiß drauf, was die anderen denken.
Ich habe es noch gar nicht erzählt. Ich habe auf dem Rückflug, als ich von Deutschland nach Jämtland hier zurückgekommen bin, als das Flugzeug gelandet ist, lag ja Schnee.
Ja.
Und in Deutschland lag ja gar kein Schnee. Und als dieses Flugzeug gelandet ist, habe ich einfach so geheult. Ich habe so geheult. Ich, ja, dachte, die Frau neben mir im Flugzeug, die muss gedacht haben, ich habe die Panikattacke meines Lebens. Aber ich konnte einfach meine Freudentränen nicht zurückhalten. Ich war so unfassbar glücklich, wieder zu Hause zu sein in dem Land, was sich für mich wie zu Hause anfühlt. Es war unfassbar schön. Und werde ich diese Frau jemals wiedersehen? Nein.
Nein, wahrscheinlich nicht.
No.
Und selbst wenn?
Nobody cares.
Hast du jemandem wehgetan damit? Nein.
Hoffentlich nie. Und auf dem Flug von Deutschland, als wir da abgehoben sind, also ich bin noch mal zwischengelandet, deswegen hatte ich Zeit, meine Emotionen kurz zu regulieren. Aber als ich abgeflogen bin, ich habe diese ganze Stunde in diesem Flug geheult wie ein Schlosshund. Und da saß neben mir so ein richtiger Businessman, so ein richtiger mit 50er graue Haare. Wie nennt man die? Nennt man die Silberfische? Nee. Graue Wölfe? Haben die irgendeinen Namen?
Ja, stimmt.
So ein, du weißt, was ich meine. Grauer, so ein Business.
Star, nein. Heißen die Silberfüchse, oder?
Ja. Oh mein Gott. Sauerstoff.
Aber ich glaube, die heißen Silberfüchse.
Ja, genau. Oh mein Gott, sorry. Auf jeden Fall saß so ein Mensch neben mir. Und ich habe so geheult, weil ich alles verarbeitet habe von den ganzen Abschieden, wen ich alles nicht mehr wiedersehen werde oder nicht so schnell wiedersehen werde und wie unwohl ich mich in manchen Situationen gefühlt habe und wie wohl ich mich in manchen Situationen gefühlt habe. Es war ein komplettes Gefühlschaos und ich habe mir wirklich gedacht, Alter, I don't give a fuck. Ich habe neben dem gesessen, ich habe in mein Buch geschrieben, gekritzelt, ich habe geheult, es sind Tränen auf dieses Buch getropft, ich habe geschluchzt, ich glaube, ich habe eine Packung Taschentücher verbraucht dieses Fluges. Ich habe keine Ahnung, was der Typ gedacht hat, ob ich dort meine Abschiedsrede schreibe und sobald ich aus dem Flugzeug steige, mich von der nächsten Brücke stürze oder ich, keine Ahnung. Vielleicht hat er gedacht, mein Freund hat mich verlassen oder so. Ich werde es nie erfahren und es interessiert mich auch nie, weil es musste raus in dem Moment. Ja. Es hat unfassbar gut getan und ich werde so weiterleben und ich werde damit bestimmt krass viele Menschen triggern auch mit diesen krass gezeigten Emotionen. Aber was soll ich sagen? Mein Leben ist ein bisschen zu kurz, um da einen Fick drauf zu geben.
Genau, und um das zu unterdrücken.
Ja.
Für wen?
Ja, genau. Was nimmst du dir denn mit nach unserem Gespräch jetzt?
Vor allem die positiven Emotionen mehr aufzunehmen, ja, und rauszulassen, weil ich dann immer so das bin, okay, gut, das kannst du ja nicht machen. Hier sind ja noch andere.
Was sollen die also denn arbeiten denken? Wir beide noch an unserer Scham.
Ja.
Scham ist scheiße. Ja, das darf weg. Ja.
Genau, und dass die Negativen auch da sein dürfen, weil die versuche ich ja immer abzuschotten durch die Selbstverletzung. Oder dass sie halt aufhören, aber vielleicht muss man sie irgendwie anders annehmen, habe ich jetzt gerade so den Impuls und die Idee, vielleicht mal irgendwie so daran zu gehen.
Ja, ist ein schöner Impuls.
Ja, das nehme ich mir daraus mit und dass ich super interessant fände, auch mal mit einem Menschen zu sprechen, der keine Emotionen fühlt, also der nicht sagen kann, ich habe Angst, sondern mein Körper macht jetzt gerade das und das.
Mhm.
Und
ja.
Das fände ich einfach super interessant.
Ja, ich habe da sehr große Angst vor, weil nach diesem Interview bei Podcast Stimme im Kopf mit diesem Menschen hat er halt auch gedroppt, dass er der Meinung ist, und das ist seine ganz persönliche Meinung, aber es hat mich extrem getriggert, dass Menschen, die behaupten, krass empathisch und mitfühlend zu sein, dass die nur so tun, um ihre eigenen Emotionen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und das war für mich ein krasser Trigger, weil ich wirklich so dachte, Junge, wenn du wüsstest, wie wenig mir das in meinem Leben gebracht hat, die Emotion von anderen Menschen in meinem Leben so extrem wahrzunehmen. Ich habe mir so oft gewünscht, nicht zu fühlen, wie es meiner Mutter gerade geht oder wie es meinem Vater gerade geht oder wie traurig meine Schwester gerade ist oder wie enttäuscht die eine Freundin gerade ist.
Ja.
Es war unfassbar belastend. Und dann von jemandem zu hören, der noch nie in seinem Leben gefühlt eine Emotion gehört hat. Ich bin gerade sehr, sehr judgy. Mhm. Bitte nehmt es mir nicht übel. Aber ich war sehr getriggert, dass ich das nur zu meinem Vorteil mache. Wow. Bra. Und vor so einer Auseinandersetzung habe ich sehr viel Angst. Denn wie wir gehört haben, in diesem Podcast haben wir beide sehr viel Angst vor Konflikten.
Ja, stimmt. Es wäre trotzdem interessant, das zu hören.
Ja, auf jeden Fall.
Konflikt
auf jeden
ist nicht
Fall.
So meins.
Nee.
Ich würde dann wahrscheinlich sagen, ja, verstehe ich, weil ich bin ja empathisch. Ich verstehe es, wenn du keine Emotionen hast.
Ist das dann eine Lüge?
Ja. Ich glaube schon. Oh, aber ich wäre trotzdem, weil ich ja nicht in Konflikt geraten will, sage ich ja, kann ich nachvollziehen.
Ja.
Okay, also wird auf jeden Fall sehr interessant, falls sich jetzt jemand meldet und sagt, hey, wollt ihr mit mir mal drüber sprechen?
Das wird interessant, auf jeden Fall. Meldet euch super gerne, aber stellt euch darauf ein, dass wir uns erstmal ein halbes Jahr emotional und mental darauf vorbereiten müssen. Das ist eine sehr große Herausforderung.
Ja.
Oh, ja. Das war eine unerwartet lustige Folge.
Ja.
Ich habe sehr viel gelacht. Vielen Dank dafür, Lara.
Sehr gerne. Mit dem grauen Star war es vorbei.
Der graue Star, da war es vorbei. Also wenn ihr euch nichts hier raus mitnehmen könnt, aber der graue Star, der bleibt.
Ja, ja.
Oh, schön. Ja, dann sind wir jetzt auch schon am Ende. Und ich danke euch allen ganz, ganz doll fürs Zuhören und fürs Dasein. Und dir danke ich ganz besonders, Lara, fürs Dasein, Zuhören und so offen und ehrlich meine Fragen zu beantworten.
Ich danke dir für die ganze Recherche, wie immer.
Ah, sehr gerne.
Ich lerne immer dazu.
Das ist schön. Das ist so.
Und auch danke, dass du offen drüber gesprochen hast.
Ja, sehr gerne. Dankeschön. Dann hören wir uns beim nächsten Mal mit einem Überraschungsthema, weil ich glaube, wir wissen beide noch nicht,
nein,
was als nächstes kommt.
Wissen wir noch nicht.
Sehr schön. Dann bleibt es spannend. Genau.
Ja.
Bis ganz bald.
Mach's gut.
Tschüss.